Es sind überwiegend arme Fischer aus der somalischen Region Puntland, die da derzeit in Hamburg vor Gericht stehen. Einer von ihnen angeblich erst 13 Jahre alt. Sie sollen Anfang April den Frachter Taipan einer Hamburger Reederei gekapert haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Angriff auf den Seeverkehr und erpresserischen Menschenraub vor. Seit Montag läuft da also der mit Spannung erwartete Prozess. Ein Prozess, wie man ihn sonst eher aus historischen Romanen kennt, über säbelschwingende Seeräuber mit schlechten Zähnen und verfilzten Haaren, die unter der Totenkopfflagge segeln und die vollbeladene Schiffe spanischer oder portugiesischer Entdecker überfallen. Was haben denn die Seeräuber von früher mit den somalischen Piraten von heute gemeinsam? Gibt's überhaupt Gemeinsamkeiten? Darüber sprechen wir mit Robert Bohn. Er ist Professor für mittlere und neuere Geschichte an der Uni Flensburg und Direktor am Institut für schleswig-holsteinische Zeit- und Regionalgeschichte. Guten Morgen, Herr Bohn.
Schönen guten Morgen.
Herr Bohn, seit wann gibt's denn die Piraterie überhaupt?
Nun, die gibt es eigentlich seitdem es so etwas wie Seehandel gibt, also seit der Antike oder vielleicht sogar noch früher. Und wenn man die Schriften der alten Griechen zu Rate zieht, dann handeln sie auch sehr stark überwiegend von Piraterie im Mittelmeer oder im Schwarzen Meer. Und es zieht sich quasi wie ein roter Faden auch in die römische Antike. Also wie Goethe auch schon sagte, Handel und Piraterie sind zwei Seiten ein und derselben Medaille.
Diese derzeit in Hamburg angeklagten Piraten sind arme Fischer, denen ihre Existenzgrundlage durch die internationale Raubfischerei vor der somalischen Küste genommen wurde. Welche soziale Herkunft hatten denn die Piraten früher?
Ja, da war der gemeine Pirat oder der Angehörige einer Piratengemeinschaft auch überwiegend aus unteren sozialen Schichten. Aber die Kapitäne eines Piratenschiffs oder die Anführer von Piratengemeinschaften mussten nicht unbedingt aus den unteren sozialen Schichten kommen. Es waren mitunter auch Adlige, die sich in diese Gemeinschaft begeben haben, aus unterschiedlichen Interessen heraus.
Nun brauchte Piraterie ja damals auch schon eine gewisse Logistik, hat ja nichts mit Handtaschenraub zu tun, die man mal schnell so begehen kann, sondern man braucht ein Schiff und man braucht Verbündete. Da liegt die Vermutung nahe, dass es damals wie heute Auftraggeber gab. Gab es sie denn damals?
Das war Auftraggeber im eigentlichen Sinne, kann man so nicht sagen. Es gab, wenn wir jetzt beispielsweise einen berühmten Piraten oder Freibeuter mal herausgreifen, den Francis Drake, nicht aus dem...
Wo ist denn der Unterschied zwischen Pirat und Freibeuter?
Der Freibeuter war vermeintlich im Auftrag seiner Regierung unterwegs und beraubte Schiffe, die Staaten oder Nationen angehörten, mit denen der Auftraggeber, also sagen wir mal in diesem Fall die englische Königin oder England, im Krieg sich befand. Er war gewissermaßen ein Kaperfahrer, obwohl zwischen Kaperei oder Kaperfahrt und Freibeuterei auch noch juristisch unterschieden werden muss. Der Freibeuter, in diesem Fall also Francis Drake, war unterwegs als quasi Privatunternehmer, aber mit einer Legitimation, mit einem Brief in der Tasche, der es ihm erlaubte, vermeintlich erlaubte, Kaperfahrt, Raub gegen spanische oder portugiesische Schiffe zu begehen. Der Pirat im eigentlichen Sinne, so wie wir ihn verstehen und so wie er gemeinhin auch aus Filmen und der Literatur bekannt ist, das war jemand, der keine oder selten staatliche Deckung hatte, sondern der als Privatunternehmer auf See unterwegs war, um Raub zu begehen, so wie der Räuber im Wald oder dergleichen.
Aber waren das denn richtige Wirtschaftsunternehmen? War das schon richtig organisierte Kriminalität? Ich meine, da steckt ja dann noch eine ganze Sache dahinter. Man muss die Ware ja dann auch verhehlen zum Beispiel.
Ja, da wird es spannend. Also die Piraten des späten 17. Jahrhunderts und des frühen 18. Jahrhunderts hatten ihre Stützpunkte in den Kolonien Nordamerikas und auf einigen Inseln der Karibik. Und da wurden sie gedeckt von Gouverneuren, von reichen Kaufleuten, von Händlern, die zum Teil beauftragten, in bestimmte Regionen der Weltmeere zu fahren, um dort Seeraub zu begehen, oder aber die ihre geraubte Ware abnahmen.
Dieser derzeitige Piratenprozess in Hamburg, der ist ja heftig umstritten. Da wird unter anderem die Zuständigkeit eines nationalen deutschen Gerichts angezweifelt. Haben wir aber eben schon im Agenda-Gespräch um 8 Uhr ausgeräumt, diesen Zweifel mit einem Richter des Internationalen Seegerichtshofs nachzuhören, natürlich bei uns. Trotzdem, dürfen denn die Männer oder durften sie früher auch einen fairen Prozess erwarten unter Einhaltung der Menschenrechte und rechtsstaatlicher Prinzipien? Oder ging es da einfach nur drum, rüber, runter oder Hand ab?
Wenn man kann natürlich nicht von heutigen rechtsstaatlichen Prinzipien oder von heutigen Strafrecht ausgehen. Das gab es natürlich damals noch nicht. Aber es gab geregelte Verfahren, insbesondere im Machtbereich der englischen Krone, geregelte Verfahren, wie mit gefangen genommenen Piraten umzugehen ist. Und da waren es in der Tat Prozesse, die man durchaus mit heutigen Verfahren vergleichen kann. Also was Sie
also mit Verteidigung auf der einen Seite und Staatsanwaltschaft auf der anderen?
Ja. Ja, Verteidigung, die haben sich dann selbst verteidigt, aber mit Anklagebehörde, in diesem Fall war das dann ein Vertreter der britischen Admiralität, aber ein formal geregeltes Verfahren, in der Tat, und nicht, wie man gemeinhin vermutet, gefangen genommen und über die Planke geschickt oder rüber ab oder aufgehängt, das gab es natürlich hin und wieder auch. Das war allerdings dann stark überwiegend außerhalb, in diesem Fall der englischen Gerichtsbarkeit. Ich denke jetzt zum Beispiel an Neuspanien, also das spanische Mittel- und Südamerika, das sehr stark unter Piraterie in der frühen Neuzeit zu leiden hatte. Da hat man natürlich dann, wenn man einen Freibeuter oder Piraten gefangen genommen hat, keine solchen formalisierten Verfahren angewandt, sondern hat dann in der Tat oft die Leute entweder gleich umgebracht oder aber zu Zwangsarbeit oder dergleichen verdonnert.
Kommen wir mal noch mal kurz zu den Verfahren zurück. Gab es denn damals auch Freisprüche oder mildernde Umstände und mal nicht die Höchststrafe, die ja wahrscheinlich meistens Todesstrafe war?
Also ich denke zum Beispiel an einen großen oder den größten vielleicht sogar geführten Piratenprozess, der in einem Stützpunkt der Engländer in der Guinea-Küste 1720 geführt worden ist. Dort standen etwa 152 gefangen genommene Piraten aus der Crew des Captain Roberts vor Gericht. Es sind in der Tat dort einige freigesprochen worden und nur etwa die Hälfte ist zum Tode verurteilt worden. Andere sind zu langjährigen Gefängnisstrafen oder Haftstrafen verurteilt worden. Aber wie gesagt, es gab auch Freisprüche.
Damals waren ja die Piraten eine ernste Bedrohung, zum Beispiel auch für die deutsche Hanse und für wirtschaftliche Interessen im Allgemeinen und wurden natürlich entsprechend konsequent verfolgt. Heute kreuzt die internationale Schutzflottille am Horn von Afrika und bewaffnete Soldaten werden auf den gefährdeten Handelsschiffen eingesetzt. Ist das in etwa vergleichbar?
Vergleichbar insofern, als sowohl in der Hansezeit als auch dann in der frühen Neuzeit diejenigen, die von der Piraterie stark betroffen waren, das war, wie gesagt, in der Hansezeit waren das die norddeutschen Hansestädte und dann aber in der frühen Neuzeit, insbesondere nach 1700, waren das englische, französische und holländische Kauffahrer, die haben das dann so organisiert, dass sie ihre Kriegsflotten auf Piratenjagd schickten. Überall auf den Weltmeeren. Und das hat dann auch dazu geführt, insbesondere nachdem die Royal Navy in verstärktem Maße gegen die Piraterie im Indischen Ozean und im Mittleren Atlantik in der Guinea-Küste Afrikas eingesetzt wurde, dass dieses Piratenunwesen sehr stark eingedämmt werden konnte. Aber, das muss man sagen, sobald dann wieder in Europa ein Konflikt, ein Krieg zwischen zwei oder drei mit der Seefahrt auch zu tun habenden Mächten ausbrach, dann wurden auch Piraten oder Freibeuter wieder instrumentalisiert, um auf See gegen den Kriegsgegner vorzugehen.
Kurz zum Schluss noch, Herr Bohn. Ja. Historische Piraten haben ja heute trotz ihrer Taten oft ein gar nicht so schlechtes Image. Beispiel Klaus Störtebeker, ob es ihn nun gegeben hat oder nicht. Oder zum Beispiel Filmschauspieler, die sich um Piratenrollen absolut reißen, im ganzen Gegensatz zu Kinderschänder- oder Nazimörderrollen. Ja. Und dann ja auch noch dieses beliebte Faschingsverkleidungskostüm. Ja. Warum ist das denn so?
Da müssen wir zurückgehen in die Entstehungsgeschichte dieses Mythos. Die Entstehungsgeschichte, die ja eigentlich schon im frühen 18. Jahrhundert begann, in dem Schriftsteller wie Daniel Defoe über Piraterie, über Piratenbanden und über Piratenprozesse geschrieben haben und sich dieser Faden dann weiterspannen, bis dann eben zu dem vielleicht berühmtesten Piratenbuch, das von Stevenson geschrieben worden ist, ne, Die Schatzinsel, auch mehrfach verfilmt. Das hat mit der Romantik, die über all dem liegt, zu tun. Dieser Piratenmythos, der entstand und festigte sich in einer Zeit, in der der Mensch sich mit industrieller Arbeit auseinandersetzen musste. Sein Alltag wurde nun geregelt von der Stechuhr, von einem Terminkalender und damit war auch die freie Verfügbarkeit von Zeit immer mehr eingeengt.
Vielen Dank, Professor Robert Bohn. Er lehrt an der Uni Flensburg Mittlere und Neue Geschichte und Piraterie gehört zu seinen Spezialgebieten.